Ja, um ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, Familie Steinert hat ein neues Sofa bekommen. Unschwer zu erraten, welche Farbe. Also, was denkt ihr? Ja, genau. Ein schönes Prachtstück ist jetzt schön in unserem Wohnzimmer steht es. Und bei dem Ding konnte man gut sehen und erleben, was Mitwirkung ist. Also angefangen davon, dass wir eine sehr nette Beraterin bei dem Möbelgeschäft hatten, wo wir es gekauft haben, war es jetzt die Frage, erstens, wie kriegen wir den alten Trumm, das alte Sofa, da überhaupt weg? Das muss ja sein, ne? Sonst haben wir ja keine Chance, das neue hinzustellen. Und das war schon nicht ganz unballüsig. Und da haben wir zum Beispiel mit zwei Leuten drüber gesprochen. Mitwirkung ist auch zusammen überlegen, beratschlagen. Die haben dann ausgemessen, geht es durchs Fenster, geht es durch die Tür, muss dieser Schrank dann noch weggeräumt werden. Das war dann nicht nötig, aber es war gut, dass man sein Gefühl, oh Mann, wir kriegen das Ding da nie raus, dann doch bewältigen konnte und sagen konnte, das klappt schon irgendwie. Dann kam der Moment, wo Eberhard und ich dann dieses Ding da rausgenommen haben. Es ging so mit Hängen und Würgen. Und dann kam das neue Möbelstück. Und auch da waren zwei Möbelpacker dabei. Und da merkte man das auch. Mitwirkung ist wichtig. Eine alleine hätte das Ding sowieso nicht bewegen können. Aber die beiden mussten sich auch ein Stück verstehen und miteinander absprechen, um irgendwie, jetzt müssen wir es doch hochkant und so durch die Tür und so weiter. Mitwirkung ist wichtig. Dann hat mein Mann natürlich die Türen aufgehalten und gesagt, so jetzt Achtung, oben schlägt's an und so weiter. Mitwirkung ist ein wichtiges Prinzip. Es ist nicht so, dass einer alleine das Reich Gottes sozusagen bauen kann. Und das hat nichts mit irgendwelchen modernen demokratischen Ansätzen zu tun, sondern Gemeinschaft und Zusammenarbeit ist ein Ideal Gottes. Warum sollte sonst Jesus Christus 12 Leute berufen? Warum hat er in dieser Gruppe nochmal wieder 3 berufen, die so zum engsten Kreis gehören? Warum hat der Mose von seinem Schwiegervater Jethro lernen müssen, du musst dir so einen Zehnerrat schaffen, damit du immer so und so viele Leute bilden, eine Gruppe und die überlegen dann gemeinsam. Du kannst nicht allein die Last tragen. Mitwirkung ist ein wichtiger Punkt. Und darum geht es heute in der Predigt. Es geht heute um euch. Denn viele von euch wirken an dieser Stelle des Reiches Gottes mit. Ich denke, dass ganz viele zum Beispiel für diese Gemeinde beten. Eine ultra wichtige Mitwirkung. Leider kann man die ja irgendwie nicht so wirklich sichtbar machen. Also in den Folgen schon, aber während ihr das tut, sieht man es nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass, weil es eure Bindung an diese Gemeinde auch stärkt. Es stärkt euren Idealismus, es stärkt eure Kraft, auch den Mut, mal was Neues zu machen, euch was ansprechen zu lassen, zu sagen, doch, das ist gut, ich mache das. Und ganz viele andere tun eine kleine Aufgabe, eine große Aufgabe, eine sehr große Aufgabe. Darauf kommt es aber nicht an. Und es kommt auch nicht auf den Erfolg an, sondern auf eure Hingabe, auf euren Einsatz, auf eure Leidenschaft, auf eure Liebe, die ihr da rein investiert. Und das Ganze tun wir auch nicht, weil wir hier in Burgersberg mal so ein bisschen Beschäftigungsprogramm für Jungboomer und Spätberufene oder so einrichten wollen. Sondern wir wollen damit vorantreiben, dass dieser Ort hier in Burgholzberg, diese Gemeinde und darüber hinaus ein etwas anderes Gesicht bekommt. Etwas ähnlicher dem wird, was Jesus Christus wollte und Jesus Christus vorschwebte. Ein Vorgeschmack auf die neue andere Welt Gottes. Und die entsteht interessanterweise mitten in der alten Welt. Genau da, wo es schrammt und am schlimmsten ist, glänzt neue Welt Gottes am meisten hervor. Es geht um nichts weniger Und wir haben ja, wenn ihr dort in den Vorraum geht, ich habe zu Petra, die das immer so liebevoll mit Nadines Unterstützung macht, gesagt, na, wenn die Leute mal nicht meinen, wir haben vergessen aufzuräumen, wenn die da an dem Fenster vorbeigeht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, heißt die Jahreslosung. Und das bezieht sich nicht nur auf Beten, fromme Lieder singen und sonst was, sondern es ist das, was wir können, was wir tun, was uns entspricht. Das ist gut, dass ihr es tut, aber erfüllt wird es, wenn es mit Liebe geschieht. Um nichts weniger geht es. Das ist das Ziel, Gottes Liebe glaubhafter zu machen. Und zwar nicht nur sonntags und nicht nur hier, sondern einfach mitten in unserer Welt, in unserem Leben. Und das habt ihr dieses Jahr auf die eine oder andere Weise, das hinter uns liegt, getan. Und dafür danken wir euch. Wie wäre wohl diese Gemeinde, wenn ich das hier alleine machen würde? Ganz schnell würde hier der Staub liegen, würden keine Kinder mehr da sein, es würde keinen Kaffee, keinen Tee geben. Irgendwann würde es rund ums Haus anfangen zu gammeln. Und es würden viele Menschen auch gar nicht kommen, weil mit einer Predigt allein kann man niemanden faszinieren. Wichtig ist, dass diese Liebe sich ausdrückt, dass sie in vielen, vielen Gesichtern stattfindet, dass in euren Gesichtern deutlich wird, ich bin geliebt vom Herrn und darum sehe ich so aus. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wenn dieser Text, der hier eben gelesen wurde, im entferntesten etwas mit der Predigt zu tun haben sollte, wieso hat sie den genommen? Das ist doch eine Antimotivationsrede, könnte man oberflächlich denken. Der Paulus sagt, guckt euch doch an, was seid ihr schon? Ja? Was seid ihr für Leute? Solche, die wo alle Welt sagen würde, ach peinlich, die. Und solche sucht sich Gott aus. Das seid ihr. Ihr seid so, die Kleinen, die Unwürdigen, die Erfolglosen, die Schwachen, die Dummköpfe, die Ungeschickten. Das sind die, die Jesus Christus beruft. Ja, gerade das möchte ich euch sagen. Wir alle hier sind vielleicht in der Sicht der Welt nicht erste Garnitur. Aber für Jesus Christus sind wir die erste Wahl. Und zwar nicht, weil er meint, die kriegen ja sonst nichts ab von der Welt oder die haben ja sonst kein Glück im Leben, dann nehme ich die eben. Sondern weil er in diesen Schwächen, in diesen Begrenztheiten, in diesem schwierigen Los, was mancher von uns hat, eine Chance sieht, seinen Willen, seine Pracht, seine Liebe, seine Göttlichkeit und Heiligkeit zu entfalten. Und wer sich von euch für christliche Biografien interessiert, lest mal welche. Da werdet ihr immer die ersten 10 oder 15 oder 20 Jahre werdet ihr lesen, erstaunlich, was aus den Leuten geworden ist. Bei der Familie, bei den Schwierigkeiten, bei den Zeitumständen, in denen die gelebt haben, bei den Handicaps, die die hatten. Wir alle, und das will Paulus in Erinnerung rufen, wir alle sind eigentlich angesichts dieser Riesengeschichte Gottes, dass er die Rettung der Welt auf die Beine stellt durch Jesus Christus, sind wir eigentlich unsere Berufung nichts wert. Hier könnte eine Reihe von Professoren sitzen und ich müsste denen das genauso an den Kopf schmettern. Hier könnten Nobelpreisträger und Olympiasieger sitzen. Und ich müsste denen sagen, schön, dass ihr da seid, aber ihr seid nicht hier, weil ihr so tolle Sportler oder so tolle Koryphäen seid. Keiner von uns ist eigentlich seine Berufung wert. Aber weil Gott sich in Liebe so entschieden hat und weil er adelt und veredelt, was er gemacht hat, darum sind wir es alle wert. Jeder kann aus der Liebe und aus den Gaben und aus der Zuwendung Gottes etwas Unmittelbares machen. Jeder ist in diesem Prozess, die Welt zu retten, beteiligt und befähigt. Man hat da oft Zweifel. Als ich noch sehr jung war, ein Teenager, gab es bei uns eine festen Ordnung in der Familie. Wir kamen nach Hause, Mittagessen, meine Mutter war nicht berufstätig, dadurch hatte ich das sehr gut, es war ein sehr gemütliches Zuhause. Wir haben zu Hause Mittag gegessen. So, dann hat meine Mutter sich hingelegt. Und wir waren zwei Mädels, mussten die Küche machen. Abwaschen, aufräumen, Spülmaschine ausräumen, so diese Dinge. Nebenher, meine Schwester war kleiner als ich, sollte ich immer noch so ein bisschen die Hausaufgaben von ihr betreuen. Natürlich habe ich geschimpft. Natürlich fand ich, dass die ja grundsätzlich immer viel zu wenig macht und so, wie das eben so ist. Was ich in der Zeit gelernt habe, ist schon mal zu überlegen, was schreibe ich denn in meinem Aufsatz? Ich hatte Deutsch Leistungsfach sozusagen, Prüfungsfach. Das war schon ein bisschen anspruchsvoll in den letzten Jahren. Und natürlich brannten die Hausaufgaben, die ich machen musste, bei mir auf dem Schreibtisch. Und ich habe gelernt in dieser Zeit, etwas eine zu tun und währenddessen mir schon mal ziemlich entspannt, zweckfrei, noch nicht so zielgerichtet zu überlegen, wie mache ich das denn mit diesem Aufsatz? Also gelernt, zu formulieren, zu überlegen, zu strukturieren, während ich etwas anderes tue. Das mache ich immer noch so. Ich stehe in meiner Küche und rühre irgendwelche Suppen oder sonst was und im Kopf rattert es. Was könnte in der Predigt am Sonntag passen? Wie kannst du ran, was für ein Text und wie machst du das und was gibt es für ein Beispiel und so. Ihr seid ja das Opfer meiner Predigten, also ihr wisst dann, wie das manchmal ist. Gott bereitet uns vor zu guten Werken, heißt es in der Bibel. Er bereitet uns vor und befasst sich schon mit uns und formt unsere Berufung aus, wenn wir noch keinen Schimmer haben, was Gott eines Tages daraus machen kann. Es ist nicht so, dass einem mit, also normalerweise, nicht so, dass einem mit 15 die große Berufung auf die Füße fällt und dann macht man das sein Leben lang und man ist dann schon völlig perfekt darin. Sondern Gott hilft uns erstmal sozusagen ins Leben zu kommen und ein Standing zu gewinnen und auch mal mit Scheitern und schlechten Erfahrungen klarzukommen und daran sich auch ein Stück zu stehlen, noch besser zuschneiden zu können. Was ist denn jetzt wirklich meine Aufgabe? Das auch vor anderen verteidigen zu können, sich darstellen zu können, zu lernen, da ist der Punkt, da bin ich gefragt. Und dann kann man das auch irgendwann. Allerdings nicht unbedingt aus sich, sondern weil der Geist uns begleitet. Gott hat von Anfang an für jeden Menschen einen Mitwirkungsplan. Und das lernt man über die Jahre, mit Hochs und Tiefs. Und dann wächst man in Aufgaben oder es gibt diesen Punkt, wo man sagt, so jetzt bin ich gefragt. Und erinnert euch, ich habe die letzten beiden Sonntage schon von Wirkungen gesprochen. Das eine ist, wie Gott die Welt geschaffen hat und was wir als Menschen daraus gemacht haben, wenn wir es in eigener Regie machen. Und das nächste war, dass wir einfach mal wirklich sagen, das Wort Gottes wirkt aber. Es geschieht etwas durch die Kraft Gottes. Das ist nicht in den Weltraum geblasen und dann ist alles aus. Wer zur Mitarbeiterin und zum Mitarbeiter berufen ist, ist genauso ein Trampel in der Schöpfung wie alle anderen neben uns auch. Aber weil der Geist Gottes außerordentlich lebendig ist und erfindungsreich ist und klug ist und weise ist, darum wird aus euch und aus mir und aus ganz vielen unserer Geschwistern eben nicht, dass wir Trampel bleiben, sondern dass wir hochspezialisierte Mitarbeiter für Mitwirkung sind. Denn das ist doch klar. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Heilsplan für die Welt. Gott macht, dass Menschen gerettet werden. Gott macht, dass die Welt ein neues Gesicht bekommt. Aber wir sind berufen, mitzuwirken, unseren Teil daran zu tun, es menschlich auszuformen. Was für einen Sinn hätte es, wenn Menschen, die fliehen müssen aus ihrer Heimat, irgendwie eine allgemeine Formulierung irgendwo finden, zu sagen, ich bin mit dir, spricht der Herr. So, ja, sehr schön. Davon haben die kein Wasser, davon haben die kein Essen, davon haben die kein Dach über dem Kopf, davon haben sie keine Beziehung und schon erst recht keine Hoffnung auf die Zukunft. Das muss ein menschliches Gesicht bekommen. Das müssen Menschen sein, die sagen, ich mag dich, ich finde dich gut, ich trainiere mit dir Sprache, ich habe ein Zimmer, wo du wohnen kannst, ich kann dir Kleidung geben, ich kann dir dies oder jenes geben, ich kümmere mich um deine Kinder. Dann kann man anfangen zu glauben, Gott sieht mich doch und Gott mag mich doch und Gott ist es nicht egal, wie es mir ergeht. Das ist jetzt ein großes Beispiel, aber manchmal zeigt es ja was. Und das gilt für viele kleinere Abschnitte auch. Und der Geist setzt uns in Kraft, mitzuwirken und zu sagen, ich kann nicht alles tun, aber das, was mir in die Hände gegeben ist, was ich gut kann, das mache ich. Der Geist macht euch klug, sensibel, entschlossen, belastbar, geduldig. Er gibt euch Erfahrung, er befähigt euch, passgenau. Und er begnadigt euch und bereitet euch vor. Aber er tut das eben nicht anstatt euch. Das ist ein Irrweg im christlichen Denken gewesen, dass man dachte, ich bete und lege die Hände in den Schoß und warte, was passiert. Dann passiert es nicht. Sondern es passiert in Mitwirkung. Und vielleicht sind wir als Kirche in vielen nicht so stark, aber das haben die Methodisten verstanden. Gott gibt uns Dinge in die Hände, damit wir durch sie gute Werke tun, die der Welt es möglich machen zu glauben. Dieser Geist stupst uns an. Mani hat es vorhin im Gebet gesagt, manchmal müssen wir so einen Tippser auf die Schulter haben vom Geist, der ist dann schon kräftig. Dass wir merken, ach so, die reden gar nicht von allen anderen, ich bin ja gefragt. Wenn mich etwas bewegt, wenn ich etwas höre vom Leid oder vom Kummer oder von den Schwierigkeiten oder von einer Lücke im System und ich merke, das hakt so bei mir ein, Mensch, da könnte ich was oder es tut mir irgendwie weh, dass das so ist, dann könnte das dieser Stupser des Heiligen Geistes sein, zu sagen, ich mach das. Der Geist könnte ohne uns handeln, sicher, aber er tut es nicht. Und das ist keine Kindergartenpädagogik, ja? Nach dem Motto, das hast du aber fein gemacht. Sondern der Geist bindet sich an uns. Der ist wirklich von uns abhängig. Das ist nicht nur, damit wir was lernen, sondern weil Gott gesagt hat, ich binde meinen Arm an den Arm des Menschen. An den, der mir gehorchen will, der mich erkannt hat, der Liebe ausbreiten will. Es kommt auf dich und auf mich an. Und das ist eine tiefe göttliche Weisheit. Hier rühren wir etwas, was man ganz schwer fassen kann. Darin ist eine göttliche Weisheit zu ahnen, der Schöpfer rettet die Schöpfung, indem er die Geschöpfe, die sie fast zerstört hätten, mit hineinnimmt, diese Welt neu zu schaffen. Und das tut er ausgerechnet als Startpunkt in dem Moment des größten Scheiterns. An dem Punkt, wo Jesus Christus am Kreuz hängt und alle Hoffnung zu Ende sein scheint. Da beginnt die Schöpfung neu. Da wird eine neue Welt geboren. Und Gott radiert die alte Welt nicht einfach aus, sondern wie in einer Geburt beginnt es neu zu wachsen. Es entsteht neu. Lassen wir uns also nicht vormachen von Misserfolgen, von etwas, was nicht vorangeht. Wenn alle anderen nicht merken, dass wir doch dies oder jenes tun müssten, lassen wir uns davon nicht entmutigen. Wenn das eure Berufung ist, verfolgt es weiter. Lasst Gebete spürbar werden. Macht deutlich, wo Hoffnung anfängt. Dass wir Sinn geben können und dass Glauben erfahrbar wird. Der letzte Punkt. Wenn ihr mitwirkt, wirkt es auf euch. Wer sich einlässt darauf zu sagen, ich wirke mit, ich tue mein Werk im großen Werk des Herrn, das kleine bisschen, was ich kann und was ich gerne tue, was mir auch Erfüllung gibt, dann wirkt es unmittelbar auf euch zurück. Wenn wir mit dem Heiligen Geist umgehen, und zwar nicht sozusagen nur so als Zuckerguss obendrauf, sondern als etwas, was unser Leben durchwirkt, was uns prägt, was uns gestaltet, das lässt uns doch nicht sozusagen als Gleiche kommen, wie wir Gleiche gehen, wie wir gekommen sind. Dieser Geist prägt in euch Lebenserfahrung, Güte, ein gutes und gesundes Selbstbewusstsein. Es prägt euren Sinn für das Danken und für das Empfinden. Wir werden, weil wir so erprobt werden, durchdrungen vom Geist Gottes. Wer sich einlässt darauf, ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin Gottes zu sein, wird verwandelt in sein Bild. Amen.